Ich habe es ja schon in einer meiner letzten Predigten bei Christusgemeinde Online erzählt, ich liebe Fußball. Und diese Freude am Fußball, die hatte ich schon als Kind. Auch damals konnte ich das nicht wirklich gut, aber trotzdem, ich war fast jede freie Minute auf dem Bolzplatz. Das war bei uns im Ort leider nicht ganz legal. Der Verein wollte nicht, dass wir Kinder da einfach spielen und so mussten wir immer gucken, wenn der Platzwart kommt, musste schnell gehen und wir mussten weg. Und so war es auch an einem warmen Sommertag. Wir mussten auf unseren Alternativplatz ausweichen. Der war 2 Kilometer weit weg im Nachbarort, war ein besserer Kartoffelacker und war aber kein Problem. Mit den Fahrrädern war man schnell da, wobei es ja auch noch immer nur bergab ging. Super Sache. 2 Stunden kicken in der prallen Sonne und natürlich hatten wir nichts zum Trinken dabei. Und auf dem Heimweg mussten wir den Berg, den wir vorher noch nach unten gesaust sind, mussten wir wieder nach oben. Und ich war so kaputt wie fast noch nie in meinem Leben. Meine Zunge klebte am Gaumen und ich war total am Ende. Meine Beine verweigerten ihren Dienst, ich musste schieben und mir wurde richtig schwummrig. Und 2 Gedanken schossen mir immer wieder durch den Kopf. Wasser. Und ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Szenenwechsel. Unsere Hebamme erzählte eine witzige Geschichte. Sie betreute eine Frau, bei der sich die Geburt ganz schön lange hingezogen hat. Und auf einmal stand diese Frau auf, packte ihre Tasche und wollte gehen. Hebamme und Ehemann leicht verdutzt. Soll das jetzt? Und darauf meinte die Frau, ich gehe jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Macht euren Kram hier doch alleine. Ohne mich. Ich kann nicht mehr. Sprach's, ging, knallte die Tür hinter sie zu. Der Ehemann war leicht verstört, die Hebamme amüsierte sich köstlich und die Frau kam 5 Minuten später stinksauer zurück und brachte 30 Minuten später ein gesundes Kind auf die Welt. Auch wenn es nicht gestimmt hat, die Frau war davon überzeugt, am Ende ihrer Kräfte zu sein. Ich kann nicht mehr. Ich denke, jeder von uns hat diesen Satz schon mal gesagt oder gedacht. Ich kann nicht mehr. Sei es kurz vor einer wichtigen Prüfung, wenn man das Gefühl hat, vor lauter Lernstoff explodiert einem der Kopf. Und der Druck und die Anspannung zu groß zu werden scheinen. Oder am Ende einer anstrengenden Arbeitsschicht. Oder dem x-ten Streit in der Familie. Ich kann nicht mehr. Vielleicht ist dieser Satz bei dir aber auch der Ausdruck einer viel tieferen Kraftlosigkeit. Da quälen dich schon seit Wochen, seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren Schmerzen und es hört einfach nicht auf. Und irgendwann hast du das Gefühl, es geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oder du fühlst dich in einem ganz schwarzen, ganz tiefen Loch. Alles bedrückt dich, du kommst nicht heraus. Alles scheint fad, sinnlos und leer zu sein. So kann und will man doch nicht leben. Ich kann nicht mehr. Oder deine derzeitige Situation scheint auch so ausweglos und vor allem so endlos zu sein, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie das zu bewältigen sein soll. Und es geht eben nicht um diesen großen Durst nach dem Sport, um dieses Fertigsein, sondern es ist dein Leben, was in der Grundfeste erschüttert ist. Ich kann nicht mehr. Und unsere derzeitigen Beschränkungen im Alltag, dass nichts mehr so ist, wie es mal war, da kann man ja auch durchaus zu dem Gedanken kommen, ich kann nicht mehr. Ich will meinen Alltag vor Corona zurück. Ich will und ich kann nicht mehr. Und wie sehr würde es sich jetzt anbieten zu sagen, hey, wenn du nicht mehr kannst, dann komm zu Gott und lass dir helfen. Bei ihm gibt es alles, was du brauchst. Denn das steht heute in unserem Predigttext. Aber leider macht es uns die Bibel heute nicht so leicht. In Fragen der Erschöpfung und der Verzweiflung gibt uns unser Text heute eine echte Nuss zu knacken. Zu allen Zeiten gab es solche Grenzerfahrungen und immer wieder wurden sie auch literarisch verarbeitet. Und so ein Fall ist auch Psalm 88. Der Autor verarbeitet hier eine Erfahrung tiefster Verzweiflung in einem Lied. Ich lese es euch mal vor. Hier kommt Psalm 88. Ein Gedicht des Esrachiters Heman aus der Sammlung der Korachiter zu singen nach schwermütiger Weise. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Höre meinen Hilferuf. Ich habe mehr als genug gelitten. Mit einem Fuß stehe ich schon im Grab. Alle meinen, mit mir sei es aus. Die Kräfte schwinden mir. Ich kann nicht mehr. Man hat mich aufgegeben wie einen Toten. Mir geht es wie den Erschlagenen, die man ins Massengrab geworfen hat. Du sorgst nicht mehr für sie. Deine Hilfe erreicht sie nicht mehr. In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, wo ewige Dunkelheit mich einschließt. Dein Zorn drückt mich zu Boden. In schweren Wogen rollt er über mich hin. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Sie wenden sich voll Abscheu von mir ab. Ich bin im Elend gefangen und finde keinen Ausweg. Vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen. Tag für Tag schreie ich zu dir, Herr, und strecke meine Hände zu dir aus. Tust du auch für Tote noch Wunder? Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Güte, in der Totenwelt von deiner Treue? Weiß man dort in der Finsternis noch, welche Wunder du tust für dein Volk? Denkt bei den Vergessenen noch jemand daran, wie treu du deine Zusagen einlöst? Ich aber schreie zu dir, Herr. Jeden Morgen bestürme ich dich mit Bitten. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tode nah. Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen, so dass ich fast an dir irre werde. Dein Zorn ist über mich gekommen wie ein Feuersturm. Deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich. Sie bedrohen mich von allen Seiten. Täglich dringen sie auf mich ein wie tödliche Fluten. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Ein ziemlich düsterer Psalm. Er schildert sehr eindrücklich, wie verzweifelt man sich fühlen kann. Und das auch als Mann Gottes. Und er tut dies auf eine typisch hebräische Art und Weise. Schön kreisend, sich dem Problem immer wieder meditierend, wiederholend nähernd. Und dabei tut er was, das ist nicht leicht auszuhalten. Er zeigt keinen Ausweg. Kein Licht am Ende des Dunkels. Er tut noch etwas, das für mich noch schwerer auszuhalten ist. Und darum soll es jetzt in meinem ersten Punkt gehen. Wenn man den Text so liest, dann wartet er zumindest für mich mit einem kleinen Schock auf. Denn was würde man denn bei so einem Thema in der Bibel erwarten? Der Leidende kommt mit seinen Sorgen und Nöten zu Gott, schüttet ihm sein Herz aus, wirft all seine Not auf den Herrn und am Ende wird ihm geholfen. So, wie sich's gehört. Und der Herr Pastor kann dann eine schön aufbauende und mutmachende Predigt darüber halten. Wunderbar. Aber diesen Gefallen tut uns der Text leider nicht. Er löst die Frage nach dem Leid nicht auf. Er zeigt uns keinen Ausweg. Er bleibt in seiner Hoffnungslosigkeit, in seiner Angst. Da ist keine Hilfe zu sehen, keine Rettung zu erwarten. Hier wird uns keine geklärte Situation geschildert, sondern der Beter steckt noch mitten in seinem Schlamassel. Das ist nicht das, was ich mir wünschen würde. Aber es kommt ja noch härter. Denn wenigstens eine Sache ist für den Psalmbeter klar. Die Frage, woher denn das Leid kommt. Es kommt von Gott. Ganz klar. Der Urheber des Leides ist Gott selbst. Ich lese euch die Verse 7, 8 und 15 nochmal vor. In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, wo ewige Dunkelheit mich einschließt. Dein Zorn drückt mich zu Boden. In schweren Wogen rollt er über mich hin. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Und ich sag's euch ehrlich, das sind richtig unangenehme Verse für mich. Das ist eine Sache, die man nicht gerne verkündigt, die man auch nicht gerne hört. Und trotzdem gilt es, hier steht es, Gott ist, zumindest in diesem Fall, der Urheber, der Verursacher dieses Leides. Oder zumindest ist der Verfasser des Psalms sich hier sicher. Es gäbe noch ein Hintertürchen, noch so ein Schlupfloch. Man kann ja sagen, ja, ja, der Kerl hatte hier das Gefühl, Gott würde ihm das alles antun. In Wirklichkeit war das aber ganz anders. Kann sein. Aber das wird, wenn es so ist, nirgendwo aufgelöst, nicht erwähnt. Wie bei Hiob, da ist es ja so. Ich glaube, wir müssen das hier wirklich aushalten. Und man kann diesem Fakt auch was Positives abgewinnen. Denn es zeigt, dass Gott die Kontrolle hat. Wenn es mir schlecht geht, ist es nicht der Zufall. Ist es nicht das Werk des übermächtigen Teufels oder dass Gott schläft, machtlos oder gar lustlos ist. Wenn Gott auch für das Leid in unserem Leben verantwortlich ist, dann kann ich wissen, dass er wirklich der Herr meines Lebens ist, dass er wirklich alles in seiner Hand hat, dass er wirklich regiert. Aber bei allem, was man sich da schönreden kann, und das stimmt ja, was ich gerade gesagt habe, bleibt die Frage nach dem, warum das Gott zulässt, warum er seinen Kindern das zumutet, die bleibt offen, die bleibt unbeantwortet. Das Happy End, die Erklärung für das Leid, sie bleibt uns vorenthalten. Der Psalmist steht hier in einer Spannung. Er hat großes Leid erfahren. Er hat erkannt, dass es Gott war, der das verursacht hat. Und er hält diese Spannung aus. Und dieses Aushalten wird auch uns hier zugemutet. So gern ich das jetzt hier in dieser Predigt auflösen würde, ich kann es nicht. Und ich werde es auch nicht. Denn der Text tut es auch nicht. Das ist eine Lektion, die wir hier lernen müssen. Leid in unserem Leben kann einen Sinn haben. Manchmal entdecken wir diesen Sinn auch erst im Nachhinein. Für mich war das anfänglich totales Leid, als ich meine erste Dienststelle in Freiberg mitgeteilt bekommen habe. Als junger Kerl in eine total überalterte Gemeinde zu gehen, die überhaupt nicht zu meinen Gaben gepasst hat. Dieses Leid hat sich schnell als großer Segen herausgestellt. So mancher Missionar hat während seiner Vorbereitung und auch während seines Dienstes großes Leid erlitten, bis hin zu Tod. Und im Nachhinein hat es sich als Segen für eine ganze Volksgruppe herausgestellt. Das kann sein, aber es muss nicht. Das lehrt uns dieser Psalm. Manchmal können wir keinen Sinn in unserem Leid, in unserer Krankheit, in unserem Befinden entdecken. Weder währenddessen noch hinterher. Manchmal bleibt dieses große Fragezeichen, dieses Warum bestehen und wird vielleicht von unserem Text noch verstärkt. Warum, Gott, hast du mir das geschickt? Im Psalm wird das ganz deutlich. Das Leid kommt von Gott. Er hat das Recht dazu, uns nicht mitzuteilen, warum und wozu. In der dritten Strophe des Liedes von guten Mächten wunderbar geborgen heißt es, und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner treuen und geliebten Hand. Und kombiniert mit unserem Psalm heute wird das nochmal ganz neu brisant. Kann und will ich das? Kann ich auch zu dem Ja sagen, was Gott mir am Schweren in meinem Leben zumutet, auch wenn es sich so anfühlt nach, ich kann nicht mehr, das geht über meine Kräfte, kann ich dann immer noch sagen, Herr, ich nehme das aus deiner Hand? Ich möchte uns hier herausfordern, darüber neu ins Nachdenken zu kommen. Denn schwierig macht das Ganze ja auch, und damit bin ich beim zweiten Punkt, dass wir dieses Leid nicht in der Hand haben. Wir können es oft nicht verhindern und auch ändern kann man so manches Mal nichts an der Situation, in der wir stecken. Wir sind auch nicht in der Lage, Gott zu einer Antwort nach dem Warum zu zwingen. Wie gehen wir mit dieser Zwickmühle um? Schauen wir mal, wie der Psalmist das tut. Er ist in derselben Lage, in der auch wir uns befinden können. Geplagt von Not und Sorgen schreit er, sieht er den Verursacher in Gott. Und wie reagiert er? Er schreit zu Gott. Er wendet sich ihm zu. Ich lese die Verse 2, 3 und 10 nochmal vor. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Höre meinen Hilferuf. Tag für Tag schreie ich zu dir, Herr, und strecke meine Hände zu dir aus. Das ist die Reaktion des Psalmbeters und ich finde sie zutiefst beeindruckend. Obwohl er Gott für den Verursacher des Leides hält, wendet er sich ihm zu. Das hat mich total fasziniert. Denn was ist denn die normale, die menschliche Reaktion in dieser Situation? Ich glaube, das Normale wäre, sich abzuwenden, wegzurennen. Wolfgang Borchert ist ein deutscher Autor, ein klassisches Beispiel genau dafür. Der hat im Zweiten Weltkrieg wirklich schlimme Dinge erlebt, mit denen er nie fertig geworden ist. Und in seinen Werken versucht er das zu verarbeiten. Unter anderem sitzt dabei immer wieder Gott auf der Anklagebank. Und Borcherts Urteil ist vernichtend. Mit so einem Gott will er nichts zu tun haben. Er wendet sich ab und stirbt kurz nach Kriegsende qualvoll ohne Gott. Und auch viele andere Menschen scheitern an dieser Frage, beziehungsweise an ihrer eigenen Reaktion darauf. Die häufigste Formulierung, die man hört, wenn man Menschen nach dem Grund für ihren Unglauben fragt, ist: An so einen Gott, der das zulässt, an den will ich nicht glauben. Sie wenden sich ab. Dieses Verhalten ist tragisch, es ist in meinen Augen falsch, aber es ist so verständlich, es ist ja relativ normal. So können wir doch auch reagieren. Es wäre nur verständlich, nur natürlich, das muss ich ehrlich sagen, sich enttäuscht und zornig von Gott abzuwenden, sich Karotten in die Ohren zu stopfen und die beleidigte Leberwurst zu spielen. Oder aber wir legen die Jetzt-Erst-Recht-Taktik an den Tag. Gott ist für unser Leid verantwortlich. Okay, dann erst jetzt. Jetzt erst recht mit Bitten und Flehen zu ihm. Ich weiß nicht mehr weiter und ich kann nicht mehr. Okay, dann erst recht zu Gott damit. Das ist in meinen Augen die einzig richtige Reaktion und der Psalmbeter macht sie uns hier vor. Auch wenn es uns widersinnig erscheint, wenn es schwerfällt, wenn es unnormal und gegen unsere Natur ist, hin zu ihm. Das ist die Richtung, die wir gehen sollten. Trotz allen Leides in unserem Leben. Wenn du Jesus kennst, wenn du Gott nachfolgst, wenn wir sagen, dass Gott der Herr unseres Lebens ist, wenn wir ihm mit Hingabe und Ernsthaftigkeit nachfolgen wollen, dann sollten wir das in allen Lebenslagen tun, in guten wie in schlechten Zeiten. Dann sollten wir zu ihm stehen, dann sollten wir uns zu ihm flüchten, uns ihm ausliefern, egal ob es uns gut geht und wir glücklich sind oder ob wir leiden und es uns hundeelend geht. Gott ist kein Gott für gute Zeiten. Er ist sozusagen ein Allwettergott. Zur Nachfolge gehört eben auch kompromisslose Treue, auch in schweren Zeiten. Und ich sehe hier einen wesentlichen Unterschied zwischen Schönwetterchristen und hingegebenen Nachfolgern. Hier finde ich einen Grund, warum es sich lohnt, ganze Sache mit Gott zu machen, im Glauben zu wachsen, sich nach Jesus auszustrecken. Was ist die normale, natürliche Reaktion auf sowas? Ich habe es gerade schon gesagt, sich von Gott, dem Verursacher des Leides, abzuwenden. Zu sagen, wenn du mir sowas antust, dann nicht. Auf Wiedersehen. Das ist unsere natürliche Begierde, wie Paulus es in Galater 5 nennt. Und diese natürliche Begierde, die kämpft mit unserer geistlichen Natur. Und die geistliche Natur sagt, Herr, ich verstehe dich nicht. Aber ich unterdrücke jetzt meine Fluchttendenzen. Ich laufe jetzt nicht von dir davon. Im Gegenteil, ich renne in deine Arme. Bitte versteht mich jetzt richtig. Ich will hier auf niemanden mit dem Finger zeigen, weil ich, ach so reifer Christ, das schaffe und der andere, der sich nicht so fühlt, der nicht so handelt, ungeistlich wäre. Gar nicht. Ich weiß, dass es eine unglaubliche Herausforderung ist, die alleine aufgrund unserer Natur eigentlich nicht zu schaffen ist. Dafür müssen wir an Jesus dran sein, für ihn brennen. Nur wenn ich sagen kann, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben, ich vertraue dir, ich lege mein Leben, auch mein Leid in deine Hände. Nur dann kann das gelingen. Vielleicht bist du dir aber bei der Sache mit Jesus noch gar nicht sicher. Hast schon einiges gehört, aber weißt noch nicht, ob du zu diesem Gott gehören willst. Dann ist so eine Aussage natürlich enorm herausfordernd. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott ein liebender Vater ist, der es gut mit uns meint, auch wenn er uns manchmal Leid zumutet. Trotz aller schlechten Erfahrungen ist Gott auf unserer Seite. Und auch wenn es hart klingt, dich von Gott abzuwenden, ist die falsche Reaktion. Ich möchte dir Mut machen, trotz solcher Erfahrungen Schritte auf Gott zuzugehen und dich vielleicht am Ende in seine liebenden Arme zu werfen. Aber was heißt das praktisch? Welche Konsequenzen hat dieses zu ihm hin in unserem alltäglichen Leben? Ich möchte zwei davon kurz aufzeigen. Erstens, in Zeiten der Krisen helfen feste Rituale und Gewohnheiten. Wenn ich es gewohnt bin, den Tag mit Gebet und Bibellesen zu beginnen, dann sollte ich daran festhalten, auch wenn es mir gerade schlecht geht. Alles andere wäre eine Flucht. Wenn ich die Gewohnheit habe, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, dann sollte ich das in der Krise erst recht tun. Auch wenn es schwer ist, wenn ich keine Lust habe, wenn es eine Qual zu sein scheint. Weil ich gerade Probleme in meinem Glauben habe, nicht in die Gemeinde zu gehen, das ist Flucht, das ist ein Abwenden von Gott. Und wenn die Krise wie jetzt gerade verhindert, dass ich in einen Gottesdienst gehe, dann suche ich mir eben einen im Netz. Besser als nichts. Also, sucht euch feste Punkte, Gewohnheiten, die ihr in eurem Leben verankert, egal und unabhängig davon, wie es euch gerade geht. Diese Fixpunkte können euch ein Anker im Sturm sein. Und das Zweite ist, besinnt euch auf eure Jetzt-erst-recht-Einstellung. Das ist eine Kopfsache. Da muss man entscheiden, das muss man im Kopf beschließen, egal wie es sich gerade anfühlt. Da darf man ruhig mal den 3-jährigen Jungen rausholen, der trotzig die Arme verschränkt, aufstampft und sagt, so, jetzt erst recht. Das passiert nicht von alleine. Das muss ich beschließen, mit dem Kopf wollen, zu ihm hin. Jetzt erst recht. Und zum Abschluss möchte ich im dritten und letzten Punkt dieser Predigt noch ein bisschen Licht am Horizont erzeugen, auch wenn der Text es eigentlich nicht tut. Aber so wie, wo wir jetzt gerade stehen, da kann und will ich diese Predigt nicht aufhören. Denn immerhin befinden wir uns gerade im Alten Testament und wir Christen müssen auch diese Texte immer wieder durch die Jesusbrille angucken, im Lichte des Neuen Testaments ansehen. Und darum möchte ich mir jetzt im letzten Schritt die Verse 11 bis 13 nochmal angucken. In diesen Versen, die ich jetzt gleich nochmal vorlese, findet sich ein sehr beliebtes rhetorisches Stilmittel, nämlich die rhetorische Frage. Tust du auch für Tote noch Wunder? Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Güte, in der Totenwelt von deiner Treue? Weiß man dort in der Finsternis noch, welche Wunder du tust für dein Volk? Denkt bei den Vergessenen noch jemand daran, wie treu du deine Zusagen einlöst? Rhetorische Fragen, da ist die Antwort schon impliziert. Da ist klar, was beantwortet werden muss. Und die Antwort hier ist ganz klar, nein. Für die Menschen des Alten Testaments war klar, dass Gott kein Gott der Toten ist. Es gibt keine Hoffnung auf ein Leben über diese Erde hinaus. Der Gerechte erwartet hier auf der Erde alle Segnungen Gottes. Und aus dieser Sichtweise wird das Thema Leid noch viel gravierender, wird es noch viel schlimmer. Im Alten Testament ist die Totenwelt dunkel und unsicher. Hier ist nicht der Herrschaftsbereich Gottes. Er ist ein Gott der Lebenden. Erst im Neuen Testament gibt es eine Antwort auf diese Fragen. Weil Jesus selbst durch die Totenwelt gegangen ist, weil er diese Gottverlassenheit erfahren hat, weil er den Tod besiegt hat, ändert sich die Antwort auf diese rhetorischen Fragen. Aus einem Nein wird ein Ja. Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen? Ja, tun sie. Erzählt man im Grab von deiner Güte? Natürlich, weil Jesus selbst da gewesen ist. Weiß man dort in der Finsternis noch, welche Wunder du tust? Aber sicher, weil Jesus siegt. All das muss uneingeschränkt bejaht werden. Durch Jesus, weil er das alles durchgemacht hat, gibt es eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Ich betone das gerne nochmal ganz deutlich. Man muss die Psalmen so ernst nehmen, wie sie geschrieben sind. Aber als Christ muss ich sie durch die Brille des Neuen Testamentes lesen. Durch Jesus wissen wir, dass es eine Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Es gibt ein Leben nach dem Leiden dieser Welt. Ein Leben ohne Schmerz, ohne Kummer, ohne Trauer. Ein Leben, das uns für all das hier entschädigen wird. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Das nimmt dem Leid nicht seine Schärfe. Leid tut immer noch weh, treibt immer noch in die Verzweiflung, bringt uns immer noch an unsere Grenzen. Und der Fakt, dass dieses Leid aus Gottes Hand kommt, macht es auch nicht besser oder leichter. Aber das Wissen um unsere Zukunft gibt dem Leid und der Kraftlosigkeit den richtigen Stellenwert, den richtigen Platz in unserem Leben. Was uns erwartet, ist viel, viel größer als alles Leid, was wir hier erleben, erwarten können und müssen. Hier haben wir ein Licht am Horizont, was dem Psalmbeter noch gefehlt hat, über das ich unfassbar froh bin. Abschließend möchte ich noch ein Zitat von Luther bringen, das in den Zusammenhang total gut reinpasst, was mich immer wieder neu nachdenklich macht. Vielleicht könnt ihr es mitnehmen als Gedankenanstoß zu diesem Thema nach dem Motto, jetzt erst recht. Luther sagt, mein Freund, du sagst, weiß nicht, woher ich komme, weiß nicht, wohin ich gehe, frage mich, warum ich trotzdem fröhlich bin. Aber müsste es nicht vielmehr heißen, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wohin ich gehe, ich wundere mich, dass ich trotzdem traurig bin. Amen.